Seid herzlich willkommen bei uns am Stimmtisch, eurem Chorcast rund um die schönste und immer noch klingende Leidenschaft der Welt, Chor. Heute wird am Stimmtisch gebastelt. Nein, keine Adventskränze oder so. Nein, heute basteln wir uns eine perfekte Chorleitung. Und das setzt Geschick, Können und Wissen voraus. Perfekt, dass unsere beiden Studiogäste genau das besitzen und daneben noch so viel anderes mehr. Seid herzlich begrüßt, liebe Dieter Kosmakova und lieber Robert Blank. Dieter.
Hi.
So breit aufgestellt und so aktiv. Alte Musik, moderne Gesangstechniken, Blockflöte, Gesang, Chorleitung, Musik, Wissenschaft, kulturelle Vielfalt, traditionelle Methodiken und neue Techniken. Hast du noch Zeit für ein Hobby, was nicht mit Musik zu tun hat?
Ja, Yoga. Und Puzzeln.
Puzzle, das hatten wir witzigerweise in der, glaube ich, vorletzten Sendung, da hat der Hans Frambach auch viel zum Thema Puzzeln gesagt. Aber das ist ja nicht heute das Thema, vielleicht auch nachher ein bisschen, aber mal schauen. Robert, Chorleiter im Profibereich, Musikstudium, Kulturmanagementstudium, Kreativvorantreiber im WDR. Kulturbetriebkenner, du singst selber noch in einem Münchner Chor, treibst dein Klavierspiel weiter voran, bist bekennender Bayer und in der Welt unterwegs. Du kennst den Faktor Mensch im Chor und im Orchester, von der Basis bis zum Profi. Robert, womit entspannst du dich?
Mit Lesen und, nachdem ich aus Bayern komme, mit in die Berge gehen.
Also Natur.
Natur auf jeden Fall Natur.
Ja, ja, ist so eine coole Kombi. Yoga und Natur, das ist herrlich. Liebe Leute, unser traditioneller Start in den Chorcast, ihr wisst es mittlerweile schon, lautet: Lasst mal hören. Es werden Lieblingslieder, favorisierte Lieder. Alles kann anklingen, das obliegt euch. Ist immer nur die Frage, wer fängt an?
Ladies first natürlich.
Auch ja. Das habe ich schon mal gehört, aber gut.
Ist nicht schlimm, ich bin vorbereitet. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, was bringe ich mit als Lieblingslied. Aktuell gibt es super viel und es wechselt immer. Aber ich bringe das allererste Lieblingslied von mir aus meinem tschechischen Kindergarten.
Super.
Ich war 4 Jahre alt und unsere Lieblingslehrerin, ihren Namen weiß ich nicht mehr, hat immer zu der Schlafpause, die für mich eine Folter war, weil ich nicht schlafen wollte nach dem Essen, hat immer Gitarre gespielt und 2 Lieder gesungen. Und eins davon ist mir dann später wieder begegnet und ich habe gedacht, ja, ich kenne das.
Schön. Das ist das klingt jetzt schon schön.
Ja, das ist es. Also, und das heißt, es ist das Schlaflied eines Verrückten. Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí. Kvůli nám přestal vítr vát, jen můra zírá zvenčí. Já znám její zášť, tak vyhledej skrýš, noc má bílej plášť a v okně je mříž.
Cool, dann möchte man sagen, hey, fängt man jetzt an schon, hast du eine leichte Swingnote reingegeben? Also war so ein bisschen. Und sag mal, Schlafpause? Das ja. War, wie viel Uhr war die?
Ja, die war nach dem Mittagessen. Also genau, in dem Kindergarten. Entweder gab es montags den Kinderchor, da musste man nicht schlafen, also war ich dabei. Oder man musste schlafen und dann eine Lehrerin hat dann tatsächlich Gitarre gespielt und dieses Stück gespielt und ich war gefesselt und ich dachte nur, hör nicht auf.
Also ich habe vom Text nicht so viel verstanden, ich oute mich, also klar, also bin nicht
echt wach. Rolf.
Ja, ich weiß auch nicht, schlecht vorbereitet in der Sendung, ich weiß, also vielleicht kann ich im Bayerischen, ja, wenn du den Bayerisch singst, lass mal offen, ich will dich nicht, keine Beeinflussung. Aber das Schlaflied eines Verrückten, das finde ich vom Titel schon einfach grandios. Vielen Dank, Dieter.
Gerne.
Robert.
Ja, es wird sich mal wieder zeigen, dass unsere Volkslieder in Deutschland dann rhythmisch oft nicht so aufregend sind wie deins, Dieter. Ich kann mich in meiner Kindheit an gar kein Lieblingslied erinnern, aber ich habe irgendwann mal 2013 eine Produktion mit dem MDR-Rundfunkchor gemacht und da ging es um Volkslieder. Und wir hatten alle möglichen Sätze, alle möglichen Stile da abgedeckt und ein Volkslied Das war wahrscheinlich das Schlichteste auch im Satz. Das hat mich am meisten bewegt und das singe ich jetzt. Mhm. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das Unsere weit und breit, wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit, wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit.
Ah. Dankeschön.
Wir haben schon auch schöne Volkslieder.
Ja, unbedingt. Ja, gerade in dieser Ruhe und Schlichtheit, ja, da steckt einfach doch viel Kraft.
Total. Also ich meine, klar, das ist mittlerweile ja Gott sei Dank wieder halt, Trend ist kein schönes Wort, aber es ist wieder im Fokus und das auch durch viele Leute, die wunderbar auch arrangieren. Aber so die ganz ursprüngliche Fassung ist auch immer wieder sehr berührend, die in der Natur zu singen, ja. Dann sind wir wieder Natur und Yoga. Also dann schließt sich der Kreis. Gut, also die Lieblingslieder, die temporären oder die seit der Kindheit schon anklingen, haben wir gehört. Ganz, ganz großartig. Wie eingangs erwähnt, um die Weihnachtszeit wird ja immer viel gebastelt. Und dann legen auch wir mal los und basteln uns eine perfekte Chorleitung. Somit eine Chorleitung 2.0. Puh, eine hohe Messlatte und da ist mir jeder Christbaumschmuck leichter zu basteln. Fragen wir doch einfach mal an. Ihr zwei, was brauchen wir für Materialien? Wie viel Zeit setzt ihr an? Wie lange soll unser Produkt halten? Ist es leicht zu kopieren? Ist es besser ein selbstgefertigtes Produkt oder ein bereits vormontiertes? Und ich habe auch ein bisschen recherchiert, selbst bei großen skandinavischen Möbelhäusern ist ein Chorleiterin nicht im Sortiment. Also sind wir selber dran. Fangen wir doch einfach mal ganz einfach an. Wie erklärt ihr jemanden, der nicht aus der Branche kommt, den Beruf einer Chorleiterin, eines Chorleiters?
Ganz einfach, ne?
Wie lange ist die Sendung? Mit drei Sätzen erklärt.
Also auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine musikalische Inspiration, es ist eine Motivation und Vorbild und es ist ganz viel Können und es muss eine Neugier dabei sein und bleiben, glaube ich, weil die Musik entwickelt sich weiter und der Mensch bleibt nicht stehen, alle kommen mit ihren Wünschen dahin und wollen irgendwie abgeholt werden. Und ja, wenn ich die Leute abhole, nur auf, sage ich mal, meine Leidenschaft für Swing, das kann sein, dass ich dann nur meine Leute abhole. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen wie in Politik, ne? Jeder bleibt bei seiner eigenen Partei.
Aber es ist schon, wenn ich dir jetzt zuhöre, sind ganz viele Dinge schon angeschwungen, die mit Sicherheit, die wir gleich noch ein bisschen auseinanderpflücken. Es ist ja gar nicht so leicht, eine Definition, eine einfache Definition für Chorleiter. Robert, du körpersprachlich nickst du schon, sagst du, nein, so einfach ist es nicht.
Nee, es ist natürlich gar nicht einfach, aber komplexe Dinge und irgendwie am Ende des Tages ist es in dem Sinne komplex, dass so viele Faktoren eine Rolle spielen. Die lassen sich nicht einfach erklären. Ich glaube, dass der Aspekt, den Dieter sagt, dass das mit der Entwicklung wichtig ist. Erstens mal, um vielleicht eine breitere Zielgruppe zu erreichen, aber auch für einen selbst. Stilistisch stehen zu bleiben, also wäre für mich nie eine Lösung gewesen. Ich kann da für mich mal den Bereich zeitgenössische Musik sagen, wo ich in meiner Schulzeit null Berührung hatte. Das war ganz klassische romantische Chortradition und irgendwann im WDR kam es spätestens auf mich zu und ich habe das dann mit großer Leidenschaft gemacht und mich hat es auch gereizt, diese Herausforderung, dass sich so eine Partitur vielleicht nicht gleich erschließt. Man erstmal einen halben Tag die Legende lesen muss, was bedeuten die ganzen Zeichen da drin bei Stockhausen und was dergleichen. Und ich glaube, das halte ich für entscheidend und das spüren, glaube ich, auch Chorsängerinnen und Chorsänger, wenn ein Chorleiter dranbleibt und nicht sagt, ich bin mit mir eigentlich schon im Reinen.
Ich meine, wir kennen uns und ich kenne auch dein absolutes Gehör.
Ja.
Was natürlich bei zeitgenössischer Musik in dem Wust hilfreich ist. Aber jetzt sind wir schon sehr detailliert. Ich gehe zurück zum Ursprung. Wie erkläre ich jemandem, was macht ein Chorleiter eigentlich? Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ist der Begriff des Chorleiters oder Chorleiterin überhaupt noch zeitgemäß? Ich meine, es ist ja mittlerweile Chorcoach, Chortrainer, Chordirektor, Chorflüsterer. Also viele sagen ja gar nicht mehr Chorleitung, Chorcoach. Jetzt kann man sagen, wo ist der Unterschied? Chortrainer. Klare Frage, einfache Antwort. Ist der Begriff Chorleiter, Chorleiterin noch zeitgemäß? Wir haben so viel über zeitgenössische Musik gesprochen.
Ja, ich bin wahrscheinlich zu traditionell, als mich an den Begriff zu stören. Mhm. Ja, für mich ist das okay, Chorleiter oder Chorleiterin. Ich habe damit jetzt kein Problem. Es ist ja am Ende die Frage, wie man das ausfüllt oder welches Verständnis man von dieser Aufgabe hat. Und ich denke, aus der Zeit der Despoten sind wir raus. Das trifft nicht nur Chorleiter, das ist bei Orchesterdirigenten ganz genauso. Man versteht sich eher als Primus inter pares, wenn überhaupt. Und man versucht vielleicht auch Ideen aufzunehmen, die aus dem Ensemble kommen, aber zu kanalisieren. Man kann ja nicht 40 Ideen einfach mal so stehen lassen. Man muss es irgendwie zu einer Einheit führen. Und je mehr das Ensemble das Gefühl hat, das passiert im Austausch und gemeinsam und nicht mit Druck von oben, desto besser sind die Ergebnisse.
Okay, also eindeutiges Ja, Dieter.
Ich bin da eigentlich genauso bei dir. Ich glaube, das Wort, ich habe das nicht so mit den Begrifflichkeiten. Und da tue ich mich gar nicht so schwer. Ich glaube, es ist klar, was das Wort zu sagen hat. Mhm. Und ich glaube, jedes Ensemble gemeinsam mit der Persönlichkeit, die da vorne steht, müssen bestimmen, was sind die Funktionen oder was sind die Erwartungshaltungen, die ich an diese Person habe und umgekehrt. Mhm. Ist das erstmal das Ensemble, was sich den Chorleitenden einkauft und bestellt und bestimmte Erwartungen an ihn hat und das Ensemble besteht aus eigenständiges Ensemble, eigenständige musikalische Idee vielleicht? Oder ist die Persönlichkeit, die da vorne steht, oder ist das vielleicht sogar der Gründer oder die Gründerin von diesem Ensemble und sie möchte diese Idee verwirklichen und sucht sich Menschen dafür sozusagen.
Was Robert eben gesagt hat, was bei dir ja auch bei dem Eingangsstatement, Dieter, auch mitgeschwungen hat. Robert hat gesagt, naja, in der Schulzeit, da hatte ich mit zeitgenössischer Musik nicht so viel am Hut, ich habe mich dazu entwickelt. Auch wieder eine relativ einfache Frage mit kompliziertem Hintergrund. Wenn ich Chorleiter, Chorleiterin werden möchte, ist das hast du das als Talent mitbekommen oder ist es etwas, was sich im Laufe des Lebens über Ausbildung und Studium perfektionieren lässt. Kann man Chorleitung studieren?
Das kann man tatsächlich.
Offiziell ja.
Ja, es ist auch eine schwierige Frage, wie alle diese Fragen rund um das, was den Chorleiter oder die Chorleiterin ausmacht. Ich hatte eine Ausbildung, wo ich das Handwerkliche tatsächlich sehr genau gelernt habe. Da hat mein Professor viel Wert drauf gelegt, hatte aber auch eine Chorausbildung, die gar nicht viel vor dem Chor stattgefunden hat, sondern ich habe meine Kolleginnen gab es da gar nicht in meiner Klasse, meine Kollegen dirigiert, die am Klavier saßen. Und das ist natürlich, wenn ich nicht einen eigenen Chor gehabt hätte, und da sind wir bei Learning by Doing, dann glaube ich nicht, dass ich mich dahin entwickelt hätte, wo ich mich hin entwickelt habe, weil die allermeisten Dinge spielen ja in diesem zwischenmenschlichen Bereich eine Rolle. Und ich würde insbesondere bei der Chorleitung und auch aus meinen Erfahrungen die Chorsängerinnen und Sänger an einen Chorleiter herantragen, sagen, dass die Probenmethodik und wie man was erarbeitet vielleicht noch entscheidender ist, als ob man jetzt dirigiertechnisch ganz besonders, begabt oder ausgestattet ist.
Ja, Dieter.
Ja, ich kann mich auch dem wieder anschließen, weil ich finde tatsächlich, dass das Ergebnis am Ende, das, was produziert wird, das, was präsentiert wird, das ist ein gemeinsames Produkt. Das ist etwas, was ich als Chorleitende gar nicht ohne das Ensemble schaffen kann. Und ich glaube, das wäre für mich auch immer wieder, und ich glaube, es ist auch jetzt gerade immer mehr in Fokus, dass man sich viel mehr kümmert darum, mit wem arbeite ich da eigentlich? Was sind das für Menschen? Wie kann ich denn Werkzeuge an die Hand geben, die für diese konkreten Menschen nützlich sind. Nicht irgendein Katalog, den ich zu Hause habe, wo ich einfach nur nachblättere und sage, okay, gestern war Seite 159.
Ja, ich gehe, also ist ja halt auch, was ich gerne mache, ich gehe nochmal ein paar Sätze zurück. Das Studium, die Ausbildung für Chorleitung, Robert hat es ja auch schon gesagt, hat ja viele Facetten und auch wird auch auf verschiedenen Plätzen, Hochschulen etc. pp. Auch verschieden gelehrt. Ich kenne natürlich auch Situationen, wo Menschen nie so eine Hochschule oder Ausbildungsstätte von innen gesehen haben und trotzdem vor einem Chor stehen. Und da bin ich manchmal auch überrascht, was dann trotzdem für eine Synergie entsteht und wie da das zusammenklingt. Du hast es ja eben auch gesagt, Dieter, dann wäre es ja idealerweise, wenn ich schon Chorleiter, Chorleiterin geworden bin, dann müsste ich mich ja zusammen mit dem Ensemble, was ich gerade leite, ideal nochmal einen Coach stellen, die uns da und auch gemeinsam nach vorne treiben wollen. Also nicht nur Chorleitung alleine, sondern halt dem Chor direkt dazu, das ganze Paket. Jetzt ist es so, und Robert hat es ja auch gesagt, er hat gesagt, er hat dann dirigieren gelernt und aus Ermangelung von Sängern hast du dann den Pianisten dirigiert, so wenn ich das recht habe.
Das erinnert mich an, war die meiste Zeit so.
Ja, das erinnert mich an meine Domchorknabe und ich wollte auch immer dirigieren. Ich habe mir dann die Platten meines Vaters aufgelegt, die dann nicht immer mein Geschmack waren, aber Hauptsache es spielte jemand. Dann habe ich mich da vorgestellt und habe dann dirigiert, fand es ganz großartig. Und nur wenn man dann vor einem Chor steht, hat man manchmal andere Gegebenheiten, weil der Chor nicht immer das macht, was die Platte macht, sondern
die eigenen Ideen.
Ich weiß auch nicht warum, aber das ist dann so. Und darum geht es ja nun einfach für uns als Chorleitende, inwieweit kann ich was lernen, was brauche ich für ein Handwerk, damit ich überhaupt mich vor einen Chor stellen darf. Und du hast es ja eingangs auch schon gesagt, da kommen natürlich noch ein paar Qualitäten oder persönliche Topics dazu, die idealerweise das Ganze noch ergänzen. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem. Was braucht eine Chorleitung? Wo ist an nichts dran vorbeizugehen? Also bevor ich mich vor einen Chor stelle, was muss der oder diejenige können? Bastelstunde.
Ich glaube, so viel Technik mitzubringen, dass ich mich vor dem Ensemble wohl und sicher fühle.
Welche Technik?
Auch Dirigiertechnik.
Auch dirigiert.
Ja, okay. Es gibt viele Möglichkeiten und Wege, aber ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich gemerkt habe, dass es für Kolleginnen, Kollegen, Studenten, Schulmusikstudenten zum Beispiel unglaublich schwer war, einen Auftakt zu geben, an dem abzulesen war, wie wird wohl das Tempo sein, wann muss ich jetzt einsetzen, war das jetzt schon der Auftakt oder warum jetzt zwei Auftakte und das kann man so gestalten, dass es eindeutig ist und man kann es so gestalten, dass die Sängerinnen und Sänger nicht so genau wissen und manchmal kann es aber auch passieren, dass ein Ensemble so eingeschworen ist, dass es gar nicht so entscheidend ist, ob der Auftrag jetzt so perfekt ist und die machen es trotzdem, weil die so eine Grunddynamik über Jahr und auch im Laienchorbereich, das meine ich jetzt nicht bezogen auf Profis, so eine Grunddynamik entwickelt haben, dass es dennoch funktionieren kann, weil die irgendwie schon wissen, wie es läuft und wann wir so für gewöhnlich einsetzen und wie wir Dinge gestalten. Aber für mich wäre es indiskutabel gewesen, nicht so viel Technik zu haben, dass ich mich mit dem, was ich da tue, sicher fühle.
Also ganz
sowohl
klar.
Methodisch in der Probe als auch jetzt dirigentisch. Aber ich kenne auch die Phänomene, dass da Chorleiter sind mit Wahnsinnscharisma und die machen Dinge, wo ich denke, wow, das klingt ja fantastisch. Und wenn ich so hingucke, denke ich mir, ich wüsste nicht so genau, wie jetzt und wann jetzt und warum. Aber es klappt.
Ja,
und ich meine, am Ende des Tages, wenn es funktioniert, funktioniert es.
Gut, also ganz klar, ein Modul ist auf jeden Fall das Dirigat. Das halten wir fest. Dieter.
Ich würde Schritt zurückgehen. Ich würde sogar sagen, mir würde als erste Bedingung reichen, wenn die Persönlichkeit da vorne eine starke musikalische Vision hat.
Okay.
Weil ich glaube, das ist das, was mich meistens fasziniert hat und abgeholt hat, auch als ich als Jugendliche in allen möglichen kleinen, klitzekleinen Chorgruppierungen gesungen habe. Dass da jemand stand, der hatte ganz klare Vorstellungen davon, was er von uns hören möchte. Und ob er das gezeigt hat oder vorgesungen hat oder auf eine Geige vorgespielt hat, war letzten Endes egal. Aber es musste so klar formuliert stark in seinem Kopf gewesen sein, dass ich dem folgen konnte. Und dann glaube ich, dann passt das, was auch Robert gerade gesagt hatte, dass ich dann tanzen kann.
Okay.
Und ich, und genau, es entsteht dieses tolle Ergebnis, dem ich zwar nicht verstehen kann, aber offensichtlich die Kommunikation.
Ja, also wenn wir ganz zurückgehen, was brauchen wir für Materialien? Also wir brauchen eine musikalische Vision. Was derjenige oder diejenige hat, die da vorne steht, das Dirigat brauchen wir, muss der oder diejenige Klavier spielen können?
Nicht notwendigerweise.
Überlegen bei Robert.
es kommt immer auf welches, wovon sprechen wir, was ist. Also wenn ich einen Sprechchor habe, muss ich kein Klavier können.
Okay, dann gut.
Rollleitung 2.0.
Ja, dann
andere Konzepte.
Ja, dann fangen wir an, dann nehmen wir noch halt diejenigen mit ins Boot, die vor uns stehen. Also du, wenn ich dir zuhöre, dann ist es davon abhängig, ob ich einen symphonischen Chor habe oder einen Jazzchor oder halt einen Sprechchor, wie du gerade gesagt hast. Gut, dann
A cappella.
A cappella. Also, dann bleiben wir bei A cappella. Mhm. Das ist ja also ein Genre, was ja nun alle gerne bedienen. Brauche ich, wenn ich A cappella Musik habe, jemanden, Chorleitung, der oder die Klavier spielen kann?
Nee, also ich brauche ihn nicht zwingend. Bei A cappella, wenn man jetzt ganz in die Feinheiten der Intonation reingeht, ist es sogar gar nicht hilfreich, weil dann hören die wohltemperierte Intonation am Klavier, die ja keine reine ist und die wollen wir ja beim Singen nicht. Also so kann man argumentieren. Es ist, und da bin ich ein bisschen Pragmatiker und viele Proben in meinem Leben, wo ich wenig Zeit hatte, und wenn ich schnell zu einem Ergebnis kommen muss, dann habe ich das Klavier einfach genutzt.
Mhm. Ist es leichter einfach.
Ja. Setzt ihr beide Klavier ein?
Schon.
Ja.
Aber es hat keine weiteren Fragen, euch.
Erwischt.
Sorry. Ja, ich, gut, mache es ja genauso.
Es war die Frage nach dem Zwang.
Genau, es ist kein Zwang, aber trotz alledem häufig eine hilfreiche Gabe.
Es erleichtert.
Genau. Muss die Chorleitung singen können? Was Gott für Fragen hier.
Ich bin Gesangspädagogin, da hast du leider
ins Schwarze also, getroffen.
Ja, also ich finde schon. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass die Person eine perfekte Technik haben muss, aber die Information, die ich übergebe, indem ich eine Phrase vorsinge, da sind so viele Nuancen drin. Information zu Aussprache, zu Gestaltung, zu der Dynamik, da spare ich mir so viel Zeit. Mhm. Und Erklärungen, es ist einfach das absolut Naheliegendste. Also wenn ich schon mit Leuten an Gesang arbeite, dann Gesang ist unsere gemeinsame Sprache.
Okay.
Und wenn jemand mir sagt, wie wenig man sprechen soll in seiner Chorprobe, also der Anteil von Sprechen und Singen, dann finde ich, man kann auch das eigene Sprechen durch eigenen Gesang ersetzen. Und dann rennt die Probe weg.
Mhm. Robert?
Ja, ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, ohne auch mal was vorzusingen. Es gibt tatsächlich auch, was ich aber blöd finde, aber es gibt's, die Profiköre, die sagen zum Chorleiter, sing nicht. Mhm. Ja, wir wollen das nicht. Gibt es.
Ja.
Und man soll es wahrscheinlich auch nicht überstrapazieren in dem Setting. Aber klar, manchmal ist es so schwer zu verbalisieren, wirklich schwer, wie eine Phrase aussehen könnte. Und mit so Hilfsmitteln wie, mach hier ein Crescendo und hier ein Diminuendo, das stimmt halt dann oft einfach nicht, weil es nicht um Crescendo und Diminuendo geht, sondern um ganz andere Dinge. Und wenn ich das mit meiner Stimme zeigen kann, dann merkt man richtig, wie die Groschen fallen im Chor und dann, warum soll ich das nicht nutzen? Also ja, wäre schon besser, wenn man es kann.
Es ist schon jetzt was, mit Blick auf die Studiouhr, so knapp 20 Minuten oder gut 20 Minuten und trotz alledem haben wir jetzt schon, können wir jetzt schon festhalten, so die Bastelstunde müsste ja viel länger sein, weil man sagt was und dann revidiert man es ein bisschen und es ist schwer. Wir kommen jetzt schon mit, dass also die perfekte Chorleitung, die kann man anstreben, aber die ist immer davon abhängig, wen ich vor mir habe. Und das Prinzip, was ihr gerade geschildert habt, das so lernen viele Chöre, das Prinzip der Imitation. natürlich in didaktischen Schulen, da gibt es auch alle möglichen Querverweise, was man machen soll, was man machen, was nicht. Ich habe auch so einen sehr strengen Chorprofessor gehabt, der hat mir dann, also da gingen ein paar Sachen gar nicht. Und was Robert gerade sagte, dass auch einige Profi, vor allen Dingen im Profibereich, die sagen, nein, nein, ich möchte nicht, dass du oder sie vorsingen, das machen wir dann schon selber, dann würde ich mich so ein bisschen fühlen, als ob meine Hände gebunden sind. Gleichzeitig kenne ich natürlich auch Chöre, die keine Sängerin und keinen Sänger da vorne stehen haben. Und das habe ich selber mal erlebt, ohne jetzt Namen zu nennen. Ein sehr, sehr bekannter Dirigent, der aber selber, ich sag mal, eher unschön gesungen hat. Aber mit Inbrunst. Und da fiel das Prinzip der Imitation dann erstmal weg. Aber dann kam die Idee, was Dieter eben sagte, aber wie gestalte ich eine Phrase und welche Leidenschaft lege ich rein? Das kam trotzdem rüber. Und deswegen meine Frage an euch, wenn jemand ja nun entweder nicht so gut singen kann oder seine Stimme nicht so beherrscht und trotzdem einem Chor vorsteht, ist das ein Ausschlusskriterium oder kann der oder diejenige trotzdem Erfolg haben?
Also da kann ich direkt mal sagen, auch aus eigener Erfahrung, ich hatte auch schon Chorwochenende gehabt, wo ich Kehlkopfentzündung hatte. Ja, genau, heißt eigentlich ist es gecancelt, aber war nicht dran zu denken und ich aber konnte nichts, ging nicht. Und der Chor, weil sie mich aber auch kennen und dann haben wir einfach Zeichensprache, Wiederholungszeichen eingeführt. Alle waren fantastisch leise. Also wirklich unfassbar. Also wirklich, alle können sich daran erinnern. Oh, das war ein tolles Chorwochenende. Und wir konnten alle plötzlich wirklich nicht quatschen und richtig aufpassen.
Dieter, ich falle dir mal kurz ins Wort. Liebe Chorleitende an den Lautsprechern oder an den, ja, die Hörenden. Geheimer Tipp. Schützt eine Kehlkopfentzündung vor und ihr werdet ein fantastisches Probenwochenende erleben. Also das ist der Tipp, können wir jetzt schon sagen an Dieter, aber sagt's bitte nicht weiter. Sorry Dieter, das muss ich aufhören.
Ja, es ist in Ordnung. Ich empfehle es jedem. Es ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung, wenn das Mittel wegbleibt, den man sich ja nicht immer bedient.
Aber du hast es auch gerade gesagt, es lag ja nun zum großen Teil daran, du kanntest die Leute, die kannten dich, die konnten dich vorher schon lesen. Wenn du jetzt, ich sag mal, als Co-Coach für ein Wochenende eingekauft bist und diejenigen nicht kennst, dann bist du mit einer Kehlkopfentzündung, ich glaube, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Es setzt schon eine Verbindung voraus, ne?
Ich glaube schon.
Ja, ja,
aber ich will nur sagen, es gibt offensichtlich Mittel und Wege, wie man das machen kann. Und deswegen finde ich auch, wie gesagt, ich finde, wenn die Persönlichkeit da vorne ein Musiker ist, dann ist es ein Musiker. Das bedeutet, er hat irgendeine Wege, seine Musikalität nach draußen zu bringen. Und er hat auch das Bedürfnis. Der Weg wird halt nur ein bisschen länger oder langsamer und vielleicht ein bisschen steiniger. Aber dafür gibt es auch diese Wahnsinnsfülle an Fortbildungen, an Seminaren, Workshops, die man machen kann, wo man sich halt nach und nach die Tools ranholen kann. Ne?
Ja,
also
ja.
Deswegen, wenn man sagt, so Ausschlusskriterium, kannst du Klavier, kannst du nicht. Mhm. Klavier spielen kann man ja lernen. Mittlerweile mit YouTube-Videos. Also,
ich sage nicht, dass ich da Beethoven spielen kann. Das wäre eine eigene Sendung. Lässt sich.
Aber um der Stimme einfache Töne einzugeben und sich nicht zu oft zu vertun, das kriegt man doch hin.
Jetzt haben wir ja eine hohe Messleiter gesehen, gesagt, die perfekte Chorleitung. Chorleitung 2.0. Ne? Also alles andere als perfekt wird hier überhaupt nicht akzeptiert. Also
dann gefälligst singen können.
Gut, klar.
Und Klavier spielen wie.
Und im Idealfall mit Kehlkopfentzündung und dann läuft das. Robert, was sagst du? Singen. Haben wir, was ja eben schon gesagt, das Prinzip der Imitation. Du hast ja auch mit, ich sag mal, gegroundeteren Chören gesungen, hast auch viel mit Profikören gearbeitet, hast eben gesagt, naja, also manchmal hat dann auch gesagt, nee, sie brauchen nicht singen. Wenn du vom Chor stehst, reden wir mal von Chören, also die aus unserem Klientel kommen, also Chöre, die nicht a priori sagen, hey, sing nicht, setzt du deine Stimme ein?
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also automatisch. Ich mache mir keine Gedanken darüber, ob ich jetzt die Stimme einsetze oder wann ich sie einsetze und schreibe mir das nicht ins Konzept. Aber es ergibt sich halt in dem Moment und wie gesagt, ich denke nicht drüber nach, aber merke, wenn ich jetzt die Phrase vorsinge, glaube ich, kann ich am besten vermitteln, was ich musikalisch jetzt an der Stelle für sinnvoll halte.
Ja, dann gehe ich nochmal einen ganz ketzerischen Weg zwischendrin. Also wir reden hier von Chorleitung. wenn ich jetzt ein Orchester leite, also ich sage, ich habe ja als Kind habe ich ja gelernt, die Platten meines Vaters zu dirigieren. Jetzt stelle ich mich von Profi-Orchester und sage, ich kann singen, ich kann euch auch dirigieren. Ne? Dann müsste das im Umkehrschluss doch auch möglich sein, dass jemand, der kein Orchesterinstrument spielt, der oder die nur singt, auch mit einem Orchester zu arbeiten, wäre das auch möglich?
Ja, gibt's ja. Plácido Domingo zum Beispiel hat irgendwann dann Oper, gut, da hatte er viel mit Sängern zu tun, weil er Oper dirigiert hat, jetzt nicht im Konzertantenbereich. Kenne ich es jetzt nicht unbedingt, dass Sänger das tun, aber es gibt es und ist nicht, ist keine kühne These, liest man auch woanders, aber ist nicht jedes Ziel eines jeden Instrumentalisten, danke, eine Phrase, oh, danke, das so wäre gestalten zu können, wie Sänger das tun und diesen Atem und den Bogen und im Grunde genommen, wenn uns Instrumentalisten beneiden, dann um das.
Und Dieter strahlt, ne?
Naja, also mein Professor bei Blockflötenunterricht, Standard, wenn eine Phrase nicht geklappt hatte, dann war es, hast du schon gesungen? Sing's. Und dann spielst. Und dann weißt du genau, wo die Atemzäsuren hingehören. Und es war plötzlich der Bogen, der Spannungsbogen ist klar.
Ja.
Weil manchmal ist man halt einfach zu technisch verkopft und überlegt gerade schwierige Griffe und ach, welche Lage ist es? Und das geht nicht. Musik muss siegen.
Also wieder ein Plädoyer, Leute, singt und das Leben wird schön und die Musik wird viel leichter. Ne? Gut, jetzt haben wir ein paar Sachen schon abgeklopft. Dirigat, Klavierspielen, dann die Ausbildung. Jetzt kommt etwas, oder meine Frage geht dahin, was Dieter eben sowieso schon auch was angeklungen ist. Führung. Wir haben gesagt, naja, ist der Begriff Chorleitung oder Chorleiterin, Chorleiter überhaupt noch standesgemäß, zeitgemäß? Wenn ich jetzt mal so in die Wirtschaft schaue, so Managementstile, die natürlich auch von, ja, sehr open-minded, von ganz flachen Hierarchien bis sehr direktive, da ist ja auch alles dabei. Was empfehlt ihr einer perfekten Chorleitung? Welchen Stil sollte der oder diejenige haben? Welchen Führungsstil?
Also da ist es ja auch eher so, dass Menschen aus der Wirtschaft sich Dirigenten, Chorleiter, Chorleiterinnen für Kurse einladen, weil sie irgendwie festgestellt haben, dass diese Chemie oder wie ich es nennen soll, zwischen Dirigent und Ensemble und dieses gemeinsame an einem Strang ziehen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, dass das was ja, Magisches gibt, vielleicht so weit, aber eine ganz besondere Atmosphäre hat und ein besonderes Verhältnis ist. Und ich glaube eher, dass die auf uns gucken, als dass wir uns jetzt Modelle anschauen würden, die es ja gibt, Führungsmodelle aus der Wirtschaft, wie man, keine Ahnung, mit in welchen Organisationen auch immer zu welchen Ergebnissen kommt. Also auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich denke, es ist ein bisschen wie mit der musikalischen Weiterentwicklung. Natürlich sollte sich die Persönlichkeit auch mit weiterentwickeln. Und ich sollte mich selber hinterfragen, ich sollte ein bisschen merken, wie erreiche ich womit welche Dinge, inwieweit gehe ich auf die unterschiedlichen Ensembles, wenn ich nicht immer vor demselben Chor stehe, ein, was bringen die mit, kann ich da ein bisschen drauf hören und ziehe nicht meinen Stiefel durch, den ich irgendwo mal gelernt habe. Und ich glaube, dass wenn gelingt, würde ich mir persönlich jetzt nicht die Frage stellen, was habe ich für einen Stil, außer dass es No-Go-Dinge natürlich gibt, dass man jetzt da nicht rumschreit oder Einzelne irgendwie bloßstellt oder was auch immer. Das sollte man natürlich nicht machen, das ist ganz klar. Aber wenn man das mal weglässt, diese Verirrungen, dann glaube ich, ist es eine Arbeit an der eigenen Persönlichkeit.
Also der Faktor Mensch. Ist der Faktor Mensch genau in diesem Stil, in dieser Stilfrage, nenne ich es mal so, Dieter, ist das ein Teil einer Ausbildung? Wird man damit konfrontiert im Studium?
Das ist eine heikle Frage, würde ich sagen. Weil ich glaube, es kommt total drauf an, wen man als Mentor oder Mentorin hatte. Ich würde selber aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte wunderbare Gelegenheit, fantastische Arbeit von so vielen Chorleiterinnen und Chorleitern zu erleben, weil ich in einem philharmonischen Chor gesungen habe und noch in einem speziellen Ensemble in Tschechien, wo wir uns alle zwei Monate für ein Wochenende Experten in einem Gebiet eingeladen haben und am Abschluss des Wochenendes, es war ein halb professioneller Chor, immer ein Konzert hatten. Und da habe ich einfach Creme de la Creme,
ja,
weltweit gesehen. Und unterschiedlicher konnten sie nicht sein. Und trotzdem hatten sie was gemeinsam. Sie waren informiert, kompetent. Sie waren zuversichtlich, dass das Ensemble das schaffen kann. Das heißt, sie waren sich nicht zu schade, die Sache unterzubrechen und noch mehr runterzubrechen und ruhig mal runterzukommen auf das Niveau, sage ich mal, dass der Letzte aus dem Ensemble versteht, worum es geht. Ja. Und das war sozusagen, oder ich finde, das ist die Essenz. Die Leute, die vor mir stehen, ich möchte, dass sie von mir als Persönlichkeit dieses Verständnis und die Leidenschaft für Musik teilen können. Das kann ich nicht übers harten Führungsstil und einfach immer nur Ansage, ach, das war nicht fertig und das ist nicht fertig. Das ist, ja, das kann man mal machen, wenn man damit Geld verdienen möchte, sag ich mal. Aber wenn ich ein Ensemble haben möchte, mit dem ich über längere Zeit eine Zusammenarbeit anstrebe, und dann möchte ich, dass das musikalische Produkt immer an Qualität gewinnt. Und diese Qualitätssicherung, diese Qualität auch Steigerung geht über wirklich geduldigen und mühsamen Weg. Ja. Und dazu gehört eine Demut gegenüber Musik und auch Demut gegenüber den Menschen, die sich darauf bereit sind einzulassen.
Du hast es ja eben auch schon gesagt, da schließt sich ja der Kreis mit der Vision. Also das braucht wirklich jemanden da vorne, der oder die eine Vision hat. Jetzt dividiere ich das trotzdem noch einmal kurz auseinander. Ihr habt ja auch gesagt, das schwang eben schon mit, es ist auch davon abhängig, was ist das für ein Chor? Also je nachdem, welchen Führungsstil klingt, bleiben wir bei dem Begriff, dann weiß jeder, was gemeint ist. Ob ich nun ein achtköpfiges Ensemble habe oder einen kleinen Kammerchor oder einen großen philharmonischen Chor, hat das Einfluss auf die Art und Weise, wie ich als Chorleitung kommuniziere?
Erstmal eigentlich nicht. Natürlich, wenn ich mit einem ganz kleinen Ensemble arbeite und die Vertrauensbasis da ist, auch gezielt dann eine Person anzusprechen. Immer im Sinne der Sache, nicht um zu sagen, hey, so geht's nicht, sondern weil ich eben identifiziert habe, wenn diese Stimme das und jenes tut, dann kommen wir zu diesem qualitativ hochwertigen Ergebnis, nach dem wir alle streben. Dann kann ich das da tun und ich würde es auch tun, weil ich sonst in so einem kleinen Ensemble keinen Sinn sehen würde. Das kann ich, wenn ich einen 80-Mann-Chor habe, merke ich das ja gar nicht. Und wenn ich am Ende den auch nicht so gut kenne und da zum ersten Mal bin, und dann sollte man sowieso vermeiden, würde ich jetzt erstmal sagen, da auf Einzelne zuzugehen. Natürlich muss man Probleme so adressieren und ein Gespür entwickeln, wie man das tut, dass das auf Akzeptanz stößt. Und im besten Falle natürlich ist ja auch nicht immer jeder für jede Problematik verantwortlich im Chor, dass sich die auch angesprochen fühlen, wo man denkt, da ist jetzt noch ein bisschen Luft nach oben. Und da gebe ich Dieter hundertprozentig recht, da haben wir eine bisschen ähnliche Geschichte. Ich habe lange Aushilfe im Chor des Bayerischen Rundfunks gesungen und konnte da erstens mal meinen Chorleitungsprofessor in der Arbeit erleben und zweitens natürlich viele andere Dirigenten auch, und die allergrößten standen da auch dann vor den Orchestern. Und wie die bestimmte Dinge erreichen oder nicht erreichen, das war mindestens so wertvoll wie der eigentliche Unterricht. Ja.
Also das ist etwas wieder das Prinzip der Imitation. Wir haben eben schon gesagt, als Chorleiter, wenn ich singen kann, dann ist das ein Vorteil, dann kann ich meine Dinge einfach so direkt platzieren. Und wenn ich im Chor stehe, kann ich auch mir Sachen auch abgucken, ob die dann immer mit meiner Persönlichkeit einhergehen. Da muss ich natürlich nachher noch gucken, das ist so meine Erfahrung. Also ein Plagiat kann auch gnadenlos vor die Wand fahren, das ist halt so ein sehr sensibles Thema.
Das hast du gut gesagt. Ich finde, dass man sich als Persönlichkeit selber kennen muss und man muss maximal authentisch da vorne stehen, mit allen seinen Stärken und Schwächen. Dann, glaube ich, verzeihen die Leute auch einem einiges, auch das und die Unperfektion am Klavierinstrument oder das unperfekte Singen. Ja. Aber die Authentizität, Plagiat, geht nicht.
Ich glaube, das ist ein richtig cooler Zeitpunkt, um so ein Schlussfazit zu ziehen. Also die perfekte Chorleitung braucht erstmal einen Selbsterfahrungskurs.
Ja.
In gewisser Weise schon. Das höre ich so ein bisschen raus, weil sonst...
Oder die Arbeit ist sogar ein bisschen einer.
Die Arbeit ist, ja. Also, liebe Leute, die ihr uns zuhört, das ist, ihr bekommt schon mit, also die Bastelstunde wird dann noch ein paar Folgen haben, weil wir müssen dann noch ein bisschen nachjustieren. Aber was wir jetzt schon mal sagen können, ein paar Tools oder Skills, wie es heute so schön heißt, die braucht ihr unbedingt. Also, dirigieren ist eine wichtige Sache. Ein Tasteninstrument kann ein Vorteil sein. Eine Stimme ist fast, nicht fast, das fastlosig raus ist. Die Erfahrung, selber zu singen, ist ganz wichtig, das damit auch vor den Chor zu treten. Dieter hebt.
Genau, ich muss da ergänzen. Wir verlangen von den Leuten, dass sie selber vor uns singen und vor den anderen. Mhm. Wenn wir das vor ihnen nicht können, ja, weil wir mit unserer Stimme nicht im Reinen sind, dann wird es schwer, da Glaubwürdigkeit rauszuziehen.
Und es braucht, was immer wieder anklang heute, wirklich ein Ziel, eine Vision. Ich kann nur dann was an den Chor richten, wenn ich mir darüber vor ganz im Klaren bin, wenn ich wirklich weiß, was ich möchte. Und dann ergibt sich wahrscheinlich auch direkt der Stil. Das alles kann man lernen, braucht aber Zeit. Es braucht gute Mentoren. Wenn ich euch zuhöre, habt ihr nun sehr positiv über eure Ausbilder gesprochen. Da kamen ein paar schöne Sachen ran. So, ne? Selbst wenn ich ein Instrument lerne, ist Singen trotzdem im Fokus. Wir haben gelernt, dass jemand, der Chorleitung studieren will, auch vielleicht irgendwann mal auf ein Orchester treffen will, alles möglich. Also, kurz vor Weihnachten haben wir unsere Bastelstunde fertiggestellt. Ich freue mich riesig, dass ihr beide heute hier wart. Und wir werden bestimmt jetzt gleich noch bei einem Brötchen, so viel sei verraten, weil wir hatten ein relativ kaltes Studio heute hier. Wir haben aber mit einem Heizöfen nachgeholfen. Also richtig weihnachtlich, so ein bisschen. Wir werden das noch ein bisschen vertiefen. Ich sage, bleibt gesund über die Zeit, wo ein paar Erkältungen anstehen. Es muss nicht direkt eine Kehlkopfentzündung sein. Also, und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder am Stimmtisch heiß hergeht, weil die Heizung funktioniert. Vielen Dank. Ciao. Stimm. Ah, ba-da-du-da-da-da. Tisch. Du.